Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Schön, haben Sie wieder eingeschaltet. Heute rede ich mit einem versierten Therapeuten über ein Problem, das mich ständig immer wieder konfrontiert von Telefonanrufen. Und ich möchte das gerne mal ein bisschen hier besprechen, um was es hier geht und was die Folgen daraus sind. Wir reden nämlich heute über die Schilddrüsenproblematiken. Ganz herzlich willkommen, lieber Wilfried. Schön, dass du wieder da bist.
Guten Morgen, Alexander. Ja, ich freue mich auch, dass ich mal wieder hier bin. Nach längerer Zeit.
Gehörst zum Inventar
schon. Stimmt, ist noch gar nicht so lange her, ja, danke.
Nein, herzlichen Dank. Schilddrüsenproblematiken, ja. Man hört immer wieder von Überfunktionen und Unterfunktionen von Schilddrüsen. Und mit was für Folgen? Also gehen wir an die Überfunktion. Was passiert einem menschlichen Körper, wenn er eine Schilddrüsenüberfunktion hat?
Also die Symptombandbreite bei Schilddrüsenfunktionsstörungen, ich nenne es jetzt mal so, die ist sehr groß. Und oftmals ist es auch so, dass die Symptome sich überschneiden und dass die wechselseitig auftreten. Mitunter, dass man von den von der Symptomatik her gar nicht sagen kann, oh, wahrscheinlich ist es eine Überfunktion oder eine Unterfunktion. Weil wenn die Schilddrüse in einem Fehlfunktionsmodus ist, dann kann es sein, dass sie eine Zeit lang eine Unterfunktion hat und dann kommen dann eventuell auch Symptome von einer Unterfunktion. Vielleicht kalte Hände, kalte Füße, man kommt morgen nicht in die Kraft. Und hat einfach sich nicht ausreichend ausgeruht in der Nacht. Das wären beispielsweise leichtere Symptome von einer Unterfunktion. Und dann wiederum in der nächsten Woche ist man hektisch und innerlich unzufrieden, kann gar nicht einschlafen und hat dann eher Symptome von einer Schilddrüsenüberfunktion. Und dann weiß man von der Symptomatik her eigentlich gar nicht so genau, was könnte es denn sein. Also im Grunde genommen sind die Symptome für den Therapeuten erstmal nur ein Warn- oder sagen wir mal ein Aufmerksamkeitsschild, wo man sagen kann, das hat wahrscheinlich irgendwas mit der Schilddrüse zu tun, aber ob es nur eine Unterfunktion, eine Funktionsstörung, mal Unter-, mal Überfunktion oder eine Überfunktion ist, das müssen dann eigentlich die Untersuchungen zeigen.
Also gehen wir vielleicht mal der Reihe nach. Was sind denn, wann kommt ein Mensch zum Therapeuten, mit welchen Problemen, die dann der Therapeut sagt, ich muss die Schilddrüse anschauen? Kann das schon schwerwiegende Erkrankungen sein? Kann das Übergewicht sein?
Ja, also ich würde mal sagen, einer der Klassiker ist Übergewicht, Energiemangel und Müdigkeit. Das ist so etwas, was gerne als Symptom genannt wird, wo ich dann sagen würde, das ist in jedem Fall mal ein Blick auf die Schilddrüsenwerte.
Okay. Wert. Das macht man eine Blutanalyse und dann wird dort diese Werte, ich glaube L2, L3 oder 4 oder sowas. T2, T3, T4.
Meistens wird nur der TSH-Wert genommen. Das ist also ein Hormon, ein Steuerhormon der Hypophyse, was die Schilddrüsenfunktion steuert. Und dann kann man an diesem Wert ablesen, ob die Schilddrüse eben wahrscheinlich zu wenig tut oder ob sie zu viel tut. Und an diesem Wert wird dann bei einer Erstuntersuchung festgemacht, wahrscheinlich ist es eine Unterfunktion oder wahrscheinlich ist es gar nichts. Weil das ist auch das Problem bei der Blutuntersuchung, wenn nur dieser eine Wert gemacht wird, dieser TSH, der hat eine zu geringe Aussagekraft, aber meistens wird nicht mehr gemacht, um das Ganze eben oberflächlich erstmal abzuhandeln. Und dann wird dann auch die Bandbreite komplett ausgenutzt des Referenzbereiches. Ne, dieser TSH, der darf so zwischen 1 und 4 haben, das ist ein Wert. Und da kann man sich dann halt auch fragen, 1 ist 1 und 4 ist das Vierfache davon, ist tatsächlich bei einer Vervierfachung eines möglichen normalen Wertes das dann auch immer noch normal? Oder ist vielleicht der Referenzbereich irgendwo kleiner? Und da ist es so, der Referenzbereich, ich kann es nicht behaupten, aber ich denke mir mal, der wurde gewählt, um abzufangen, dass der Schilddrüsenwert extrem individuell ist. Während die eine Frau, meistens sind es ja Frauen, mit einem Wert von 1,8 noch ganz gut zurechtkommt, wäre die nächste Dame mit 1,8 schon komplett in einer Unterfunktion drin, während dann wiederum ein 17-jähriges Mädchen 3 haben kann und sich immer noch wohlfühlt, ohne irgendwelche auffälligen Symptome einer Unterfunktion zu haben. Deswegen muss man das Ganze dann deutlich genauer betrachten. Ja, das ist wirklich ein ziemlich komplexes und auch ein sehr weitreichendes, kompliziertes Thema mitunter auch. Ja.
Also wenn man jetzt das aber feststellt, oder die Person hat wirklich irgendein körperliches Problem, sagen wir wirklich deutliches Übergewicht zum Beispiel, das ist jetzt nicht unbedingt gesundheitsgefährdend oder sehr schlimm. Es ist einfach so, man hat Übergewicht und die Schulter dran ist die Schilddrüse. Jetzt, was macht man, um hier die Schilddrüse wieder ins Laufen zu bringen? Geht das überhaupt? Kann man die ankurbeln, wenn sie Unterfunktion hat, dass sie wieder besser funktioniert?
Ja, kann man machen. Jetzt fällt mir gerade was anderes ein. Du hast eben gesagt, die Schuld hat die Schilddrüse.
Ja. Ah, das sagt man auch immer, die Schulddrüse.
Das hatte ich mal genannt, glaube ich.
Mal gehört.
Es ist so, die Schilddrüse ist ein hochemotionales Organ. Und wenn man jetzt anfängt, sich Gedanken darüber zu machen, dass dieser sogenannte, ich nenne es mal psychosomatische Komplex oder ich sage psychomental, dass der in irgendeiner Form was damit zu tun haben kann, dass man sich nicht gut fühlt. Und das hat irgendwas in Richtung Schilddrüse, da seine Finger im Spiel. Dann gehe ich mit den Menschen ganz gerne ins Gespräch und sage einfach mal, tauschen Sie doch mal den vierten Buchstaben des Wortes Schilddrüse gegen einen anderen Selbstlaut aus. Und dann überlegen die mal. Und dann, SCAI, Schilddrüse, klar. Und dann gehen die Selbstlaute durch, macht nichts. Ach doch, ja, Schulddrüse, sage ich dann, ja, genau. Schulddrüse. Überlegen Sie mal, ob Sie sich vielleicht an viel zu vielen Dingen die Schuld geben, womit Sie aber eigentlich gar nichts zu tun haben. Und das ist jetzt, Satya sagt immer, Mensch, du mit deinen platten Postkartenweisheiten aus deinem Archiv. Aber wenn ich es anspreche, kann es sein, dass man dann durchaus etwas antriggert und die Menschen kriegen eine Bewusstheit dafür, dass das Ganze nicht nur auf der körperlichen Ebene grundsätzlich abgehandelt werden kann und dass sie dann ein Mittel kriegen, in dem Fall dann L-Tyroxin wird dann meistens verschrieben bei einer Schilddrüsenunterfunktion. Was auch durchaus Sinn macht.
Ist eine Aminosäure oder ein Hormon?
L-Tyroxin ist ein Hormon. Das ist das Hormon, was die Schilddrüse produziert. Aber Sie wissen auch, ja, ist zwar unpräzise, ne, dieses Wort Schulddrüse, das ist eben das, was dann auch Satya sagt, das müsste man eigentlich noch ein bisschen differenzierter betrachten. Aber das wäre dann Ihre Aufgabe und ich kriege das dann halt einfach nur mal so als Anregung werfe ich das hin. Und dann ist es oft mal so, die Menschen denken nach und dann wird denen bewusst, dass sie sich wirklich nicht jeden Schuh anziehen müssen. Ne?
Ich habe vielleicht noch eine Frage, die hätte ich vielleicht vor 5 Minuten schon stellen müssen. Was ist eigentlich denn die Hauptaufgabe von der Schilddrüse überhaupt?
Ah je, ja, das sind also zahlreiche Aufgaben im Bereich der Körperregulation und das, was jetzt am meisten, also zum Beispiel Temperaturregulation, die Regulation des Grundumsatzes. Das heißt, das mit dem Grundumsatz, das ist auch das, was letztendlich dann nicht mehr so gut stattfindet und man nimmt zu. Grundumsatz bedeutet, dass theoretisch auch der Mensch noch im Schlaf abnehmen kann, dass bereits im Schlaf oder auch ohne großartige körperliche Betätigung, dass dort Kalorien verbrannt werden. Ja, das wird durch die Schilddrüse geregelt. Und viele zusätzliche Funktionsabläufe, die mit dem allgemeinen Wohlbefinden, mit dem Schlafrhythmus zu tun haben, mit den verschiedenen Prozessen, was dann auch über die Schilddrüsen-Nebennierenachse abläuft, Stressregulation, Blutdruckregulation in Verbindung mit der Nebenniere und auch durch die Hypophyse gesteuert. Also diese Achse, Hypophyse, Schilddrüse, Nebenniere, die ist eigentlich mit 10 ICE-Bahnen belegt, um es mal so auszudrücken, wo ständig irgendein Austausch auf neuronaler und auf biochemischer Ebene mit Hormonen stattfindet, wo eben ganz viel gesteuert wird, was ohne dass wir nicht gut leben könnten.
Also ich kenne halt die Schilddrüse noch von früher her, da hat man einfach gesagt, wo man einen Kropf hatte, hat man Jod gegeben und jetzt ist, und heute wird auch immer noch über verschiedene Nahrungsergänzungsmittel oder Nahrungsmittel, wie zum Beispiel auch Salz, Jod zugefügt und steht das immer noch im Zusammenhang für die Stärkung der Schilddrüse oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also das mit dem Jod ist natürlich richtig, dass Jod wichtig ist für die Schilddrüsenfunktion, aber nicht unbedingt für die Schilddrüse selbst. Die Schilddrüse lagert aber Jod teilweise ein, um es für einen Prozess eines Enzyms zur Verfügung zu stellen. Und das Enzym heißt Deiodinase. Und das Enzym Deiodinase stellt aus dem T4, das ist also ein vierwertiges Thyroxin, ein dreiwertiges T3-Thyroxin her. Und dieses ist eigentlich dann nur biologisch tätig. Und man nennt das Konvertierung. Konvertierung von T4 in T3. Das erfolgt durch das Enzym Deiodinase. Und dafür braucht man vor allem das Jod. Und wenn eben zu wenig Jod da ist, dann fehlt diesem Enzym ein Baustein. Unter anderem ist auch ein weiterer Baustein Methionin und Selen. Also Deiodinase ist ein Selenoprotein im Grunde genommen, also angebunden an Methionin und an Selen und trägt einen Jodkern. Und das ist ganz wichtig für diese Konvertierung von T4 in T3, von dem Hormon, was die Schilddrüse eigentlich in großer Menge herstellt, das T4, in die biologisch verfügbare und auch in die biologisch funktionsfähige Form von dem reduzierten Tyronin. Das wäre dann das Triiodtyronin T3. Und diese Konvertierung muss stattfinden und dafür brauchen wir Jod.
Und kriegen wir das nicht genügend über unsere Nahrungsmittel? Brauchen wir diesen Zusatz im Salz? Macht es durchaus Sinn, Salz zu kaufen mit Jod?
Tja, also da bin ich auch manchmal so am Grübeln und am Überlegen, wie ich mit diesem Thema Jod umgehen soll. Und ich mache es dann letztendlich immer über eine Analyse, um zu sehen, wie viel Jod ist denn vorhanden sozusagen im Körperdepot oder wie ist die Bilanz zwischen zugeführtem Jod und verbrauchtem Jod. Da ist natürlich auch immer wieder ein unterschiedlicher Bedarf da. Und dann bemerke ich schon, dass es Menschen gibt, die haben dann, man würde jetzt mal sagen, einen erhöhten Jodbedarf oder einen Jodmangel. Und dann macht es Sinn, Jod zu nehmen. Dann ist es die Frage, ob dann das Jod aus dem Salz, was wir so essen, das richtige Jod ist. Dann kriege ich dann auch von durchaus naturheilkundlich orientierten Kollegen zu hören, ja komm, sieht man nicht ganz so genau, Hauptsache Jod, egal wo es herkommt, bin ich nicht so super einverstanden mit. Man muss vielleicht auch nicht unbedingt dann diese scharfe Kritik aufnehmen, dass dann alles, was an Jod im Kochsalz drin ist oder in dem Speisesalz drin ist, dass das Abfalljod aus der Industrie ist. Es ist schwierig, wenn man das biochemisch betrachtet, Jod ist Jod. Aber eventuell energetisch betrachtet macht es schon einen Unterschied, wo es herkommt. Mhm. Und da würde ich dann lieber auf Jod aus natürlichen Quellen zurückgreifen, wie zum Beispiel vom Kelb oder von Braunalgen, und das dann verwerten als Ergänzung.
Ne? Hat es kein Jod drin im Meersalz oder aus dem
Im Meersalz ist schon Natur, also naturbedingt, dort ist Jod drin. Klar, also wenn ich jetzt ein Meersalz nehme, dann hat das sicherlich einen höheren Jodgehalt von Natur aus als ein Steinsalz, ein Kristallsalz. Mhm. Aber es ist sicherlich nicht ausreichend, um einen Jodmangel auszugleichen. Da müsste man dann halt eben noch sublimieren.
Okay. Sind die meisten Fälle eine Unterfunktion? Und wenn ich jetzt höre, eine Überfunktion, was heißt denn dort? Muss man eben, da hat er wieder zu viel. Was hat er denn zu viel,
dass
man
richtig, da genau, dort ist der Grundumsatz zu groß. Die Menschen können essen und nehmen nicht zu.
Der macht zu viel vom 4 zum 3er oder was?
Nein, nicht unbedingt. Es steht sehr viel T4 zur Verfügung. Und wenn dann auch genügend Jod da ist, um zur Konvertierung, dann ist dann entsprechend viel T3 auch da. Das ist schon richtig. Und wenn dann zu viel von diesen Hormonen im Körper ansteht und dann auch die Hypophyse Not hat, über ihren Regelkreis die Produktion runterzufahren, dann wird es ein bisschen schwierig und diese Menschen sind dann hyperaktiv, die können nicht schlafen, die nehmen nicht zu.
Oh.
Ne, so eine leichte, gesunde Schilddrüsenüberfunktion ist manchmal vielleicht gar nicht so verkehrt, um essen zu können, wie und wann und wie viel man möchte. Aber irgendwann kann dann eben auch ein Morbus Basedow entstehen, das sind diese Glubschaugen. Es entsteht also eine Augenvergrößerung durch diesen extrem hohen Anteil an Tyronin im Organismus. Und das sind dann Sachen, das wären Zeichen für eine Überfunktion und die ist natürlich auch nicht gut.
Und wie kriegt man das in den Griff? Kriegt man als Therapeut, kann man da was machen bei der Überfunktion?
Naja, bei der Überfunktion muss man gucken, warum läuft die Schilddrüse hoch. Da ist also der emotionale Anteil auch sehr groß. Mhm. Und da kriege ich es am ehesten hin zu gucken, dass man eben in die Ruhe kommt, in die Entspannung kommt, dass der systemische Stress des Körpers runtergefahren wird. Die Schilddrüse ist, also nochmal so eine Aussage von mir, auch gleichzeitig das Schutzschild von uns Menschen. Und sie überwacht viele Parameter. Und wenn ich jetzt sage, ein Organismus hat systemischen Stress, dann ist das nicht gemeint, ich habe jetzt Stress, weil ich kurz davor bin, die U-Bahn zu verpassen, sondern alle Regelfunktionen im Organismus sind in irgendeiner Form angespannt, weil die Hormonsituation nicht stimmt, weil ich zu wenig Aminosäuren habe. Ich komme in dieses Hungersnotsyndrom, was also auch ein extremes systemisches Stressmodell dasteht. Oder ich habe eine Beeinträchtigung der Mastzellenregulation im Unterhautgewebe, habe Infektionen, habe Störungen des Immunsystems bis hin zu Autoimmunreaktionen. wo eine ganz wichtige Querverbindung dann auch zur Schilddrüse geht, dieses sogenannte Hashimoto-Thyreoiditis, die autoimmunassoziierte Entzündung der Schilddrüse und die ganzen daran hängenden Fehlbildungen von Schilddrüsengewebe, das läuft dann da also auch mit rein.
Von der hört man aber auch sehr viel, oder?
Ja. Richtig.
Also ist das irgendwie etwas, was immer stärker auf uns zukommt?
Ja.
Schon.
Ja, ist
und
es.
Wie erklärst du dir das?
Systemischer Stress des Körpers.
Schon, ja. Ja.
Also,
also das ist ja eigentlich eine Volkskrankheit. Da müssten eigentlich alle mehr tendenziell mit der Schilddrüse Probleme kriegen, außer wir achten, dass wir nach dem Stress auch die Entspannung hinkriegen. Wir auch regelmäßig gutes Salz essen, wo zum Beispiel Meersalz, Himalaya-Salz, wo wir auch ein bisschen Jod zufügen.
Das macht Sinn, klar. Aber die Frage nach, also so eine universelle Beantwortung, was mache ich nun bei einer Schilddrüsenüberfunktion oder Unterfunktion und wie verhalte ich mich nun gegenüber meinem eigenen kleinen armen Organ, was dann diesen Stress spürt im Körper, da gibt es keinen... Ja, kein Königsweg. Da findet dann ein kleines Gespräch statt, was ich mit meinen Klienten führe und dann auch eben diese Anregungen in verschiedene Bereiche mal hineinzudenken und Stress zurückzunehmen. Und bei den Frauen ist es eben so, dass viele Menschen oder Frauen mit einem Gemüt hinsichtlich des Mütterlichen auch sowieso dazu geneigt sind, besonders Fürsorge oder fürsorglich zu sein und viele Dinge eben doch persönlich zu nehmen, die gar nicht persönlich gemeint sind. Das sind alles so Kleinigkeiten und dann kann man dann im Laufe des Tages einfach mal gucken, welche Mini-Steinchen da einen stören, die auf der Ferse reiben im Schuh, wo man sagt, das ist nicht so schlimm, ich gehe jetzt halt mal ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer, dann ist das wieder weg. Aber in Wirklichkeit bleiben diese Reizfaktoren oder diese Störfaktoren. Ja. Das macht schon Sinn, sich da Gedanken drüber zu machen. Ja.
Ich möchte noch was fragen, weil es mir noch unklar ist. Ja. Die Schilddrüsenunterfunktion ist, nach dem, was ich jetzt von dir höre, mit Hormonen zu behandeln, sodass sie in den Normalstatus kommt.
Das ist richtig.
Und bei der Überfunktion ist das schwieriger zu behandeln.
Nun ja, da gibt man auch ein Hormon, um den Regelkreis von hinten rum negativ zu beeinflussen. Das heißt, es wird auch mit einem Hormon gearbeitet, was dann wieder diesen Spiegel im Körper so anhebt, dass die Hypophyse gezwungen wird, die Eigenproduktion der Schilddrüse runterzufahren durch dieses Steuerhormon TSH. Man wundert sich dann natürlich, dass sowohl für eine Schilddrüsenunterfunktion als auch für eine Schilddrüsenüberfunktion, ohne das genauer zu differenzieren, erstmal dasselbe Medikament gegeben wird. Ja, dann glaubt man ja, da passt ja irgendwas nicht. Ne? Mhm. Aber wenn es nicht genauer differenziert wird und man guckt jetzt nicht nach den anderen Parametern, sind Antikörper da, habe ich ein T3 und ein T4 in dem richtigen Maß oder habe ich sogar ein T3 Reverse? Das ist also praktisch die um 180 Grad gedrehte Funktion des Hormons T3. Das ist eigentlich dafür da, um T3 zu inaktivieren, wenn zu viel T4 konvertiert wurde, um dann praktisch eine scheinbare Schilddrüsenüberfunktion wieder abzumilden im Organismus. Und dann wird dieses T3 Reverse gebildet. Es kann aber auch sein, dass T3 Reverse zu viel gebildet wird als Fehlreaktion. Und dann wird im Grunde genommen nach einer Unterfunktion geguckt, die gar keine Unterfunktion ist, sondern es ist eben diese Regulationsstörung zwischen zwei verschiedenen Hormonen. Das ist wirklich sehr kompliziert. Da reicht auch die Zeit nicht aus. Und das ist dann aber auch etwas, da sollte dann jemand, der ein Schilddrüsenproblem hat, beim Endokrinologen unbedingt darauf hinweisen, dass wirklich das große Schilddrüsenbild gemacht wird mit allen Untersuchungen, allen Parametern, damit man genau weiß, wo liegt es nun biochemisch. Ob das Ganze jetzt dann auf einer körperlichen Ebene medikamentös behandelt wird oder ob ich zusätzliche Fakten bekomme, um vielleicht im mentalen Bereich anders arbeiten zu können, das ist dann erstmal egal. Aber ich habe auch eine Möglichkeit durch eine Einflussnahme durch Medikamente, und das finde ich durchaus bei einer Schilddrüse eher mal von Vorteil, so eine Anschubfinanzierung zu geben, ne, über das Hormon T3 oder T4 oder ein T3-T4-Kombipräparat. Das wäre wichtig, dass man herausfindet, welches gibt man nun. Dann kann man das machen und dann kommt die Schilddrüse in eine Entspannung durch diese Beruhigung und dann kann die sich auch wieder regenerieren.
Ja. Sehr komplex, ja?
Also nicht so. Sehr, ja.
Aber die Schilddrüse funktioniert immer. Also es gibt einfach die Unter- und Überfunktion, aber eigentlich, dass sie gar nichts mehr macht, das gibt es eigentlich nicht.
Also die wird irgendwann mal gar nichts mehr machen, wenn sie stark erkrankt an einer Thyroiditis. Dann kann die Schilddrüse schrumpfen oder sie kann einen Struma entwickeln, also diese extreme Vergrößerung. Dann bekommt man einen Kropf. Das ist natürlich dann auch extrem problematisch für die Schilddrüse. Dort wird Schilddrüsengewebe gebildet, weil die Schilddrüse meint, sie müsse mehr tun, als wie sie tut.
Sind da diese Knollen am Hals?
Genau. Und dann sagt die Schilddrüse...
Bei der Schilddrüse,
ja, ja, zum Beispiel. Mhm. Dann muss sie eben mehr Gewebe produzieren, um mehr Hormone herstellen zu können, was aber eine Fehlentwicklung ist. Ne?
Mhm. Ja. Gut, ich habe immer wieder mal Leute da, die auch den Stoffwechsel messen und dann sagen die mir immer wieder so auch so ein bisschen resigniert, ich kann gar nicht abnehmen, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion. Stimmt das?
Das stimmt, ja.
Also sie können nicht abnehmen.
Ja, also jedenfalls
aber ich meine,
nicht so
wenn das
ohne
ja hormonell ausgeglichen wird, wieso soll es denn nicht gehen?
Wenn es richtig gemacht wird und man beachtet den Bereich, in dem ausgeglichen wird, und man schmeißt nicht nur einfach dieses T4 ein in einer bestimmten Dosierung.
Wird das gemacht?
Das wird also wenn jetzt standardmäßig erstmal nur ein T4-Hormon verschrieben wird, ne, 25 oder 50 oder 75 Mikrogramm davon, dann geht man erstmal davon aus, da wird ja was passieren. Ne? Mhm. Wenn das also ein Problem ist mit dem Schilddrüsenhormon, dann nehme ich jetzt mal eine Zeit lang eine bestimmte Dosis und dann wird ja irgendein körperliches Symptom sich verändern. Man kann besser schlafen, man ist morgens ausgeruhter, ich habe keine kalten Füße mehr, die Hände sind besser durchblutet, ich bin wacher, kann auf vieles besser reagieren. Das sind alles so Dinge, die können durchaus passieren, wenn wirklich zu wenig T4 da war, folglich auch zu wenig T3. Und dann ist es ein guter Effekt. Und dann würde man auch abnehmen. Mhm. Aber es können Teilbereiche erreicht werden, die eine Symptomverbesserung bringen, während andere Symptome sich nicht verbessern, weil eben so eine Untergruppe der Regulation noch nicht erreicht wird, nur mit diesem einen Hormon, T4. Also mit diesem einen T4. Da muss man halt noch ein bisschen weiter gucken. Mhm. Und das ist oft bei Menschen so, weil auch viele Prozesse parallel laufen, nämlich eine bestimmte Art der Fehlbesiedlung im Darm mit einer leichten Schilddrüsenunterfunktion ergibt zusammen eigentlich so eine Mischung, die nur mit dem Hinzuführen von T4 niemals ausgeglichen werden kann. Mhm. Ja, man muss dann also auch gucken, was ist im Darm los. Mhm. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, diese Firmikuten.
Ja. Ja,
wenn jemand zu viel Firmikuten hat, der kann dann T4 fressen, bis an die Grenze des Erlaubten und der wird trotzdem nicht abnehmen, weil einfach die Effizienz der Umwandlung von Kohlenhydraten im Darm viel zu groß ist. Ne? Mhm.
Du hast vorhin noch so 3-4 Symptome aufgezählt, die ich doch eigentlich meistens bei vielen Menschen höre. Kalte Hände, kalte Füße, ja. Schlaflosigkeit, innere Unruhe. Mhm. Ich habe das jetzt nie im Zusammenhang mit der Schilddrüse gebracht. Du hast das heute mal erwähnt. Also es kann also durchaus sein, dass man hier beim Arzt einen Bluttest mal machen fordern sollte, um einfach zu schauen, funktioniert die Schilddrüse gut. Und dann könnte es auch sein, dass diese kalten Hände und Füße wieder weg sind.
Das könnte sein. Aber wenn ich jetzt zum Hausarzt gehe, der wird nur diesen einen Wert erstmal machen, ne? Also feststellen, diesen TSH, das Steuerhormon von der Hypophyse zur Schilddrüse. Und da ist nicht genügend dran abzulesen. Und wenn der dann im Referenzbereich ist und der Arzt sagt, bei Ihnen ist alles in Ordnung, dann ist ja erstmal wieder Schluss. Dann sagt dann diese Person, ja, bei mir ist alles in Ordnung. Mhm. Und das muss von was anderem kommen. Dann frage ich dann, oder sollten dann Therapeuten fragen, dann zeigen Sie mir doch mal den Wert. Und dann ist es oftmals so, dann ist er zwar im Referenzbereich drin, aber doch eher etwas höher angesiedelt.
Oder unten. Ja.
Unten eher seltener, aber eher etwas höher. Oder dieses Referenzfenster ist bei den Menschen ja unterschiedlich breit. Und das liegt auch an einer unterschiedlichen Stelle der Bandbreite. Mhm. Es kann sein, dass das individuelle T4-Fenster bei einer Person zwischen 0,8 und 1,5 liegt und bei der nächsten Person zwischen 1,8 und 3. Und dann kann ich natürlich mit einer reinen TSH-Untersuchung überhaupt nichts feststellen, ne? Nichts dran festmachen.
Mhm. Also Wert bestimmen ja. Auf der anderen Seite muss man es noch richtig interpretieren und sehr individuell anschauen.
Richtig.
Ja?
Also wenn die Person dann Glück hat, dann liegt der TSH so voll daneben, dass dann auch der Hausarzt sagt, ja, also da könnte man schon was machen. Ist zwar noch irgendwo im Referenzbereich, aber grenzwertig. Mhm. Und aus meiner Erfahrung weiß ich, dass man da schon mal durchaus ein L-Thyroxin geben kann. Nehmen eine kleine Dosis, schlucken Sie mal 4, 6 oder 8 Wochen.
Aber das kriegt man auch nur vom Arzt oder vom Therapeuten?
Ja, das muss verschrieben werden vom Arzt. Also der Heilpraktiker darf es nicht verschreiben.
Herzlichen Dank, liebe Wilfried. Ich bin wieder einiges schlauer geworden über die Schilddrüse.
Sag bloß, die Zeit ist rum.
Ja.
Ist ja nicht zu schaffen.
Ja, doch, doch.
Okay, gut.
Herzlichen Dank. Gerne. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe sehr, dass Ihnen dieses Thema Schilddrüsenproblematiken, Über- oder Unterfunktion, der eine oder andere wichtige Hinweis gegeben hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute und auf Wiedersehen miteinander.